NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. Bremen hat Rot-Grün gewählt und gestärkt. Dazu unser Bericht und Kommentar. Weiter dann die Haushaltsnotlage in 4 Bundesländern, die Sparbemühungen in Athen, EU-Sanktionen gegen Syrien, Erika Steinbach zu Besuch in Polen, ein Tornado in Missouri fordert viele Opfer, Brandanschlag auf Berliner Bahnhof löst Chaos aus und EHEC-Erreger in neuer Variante führt zu Durchfallerkrankungen. Im Studio Ferdinand Klien. Nach der Bürgerschaftswahl in Bremen und Bremerhaven kann Rot-Grün dort mit großer Mehrheit weiterregieren. Die Union kam nur auf 20 und die Linke auf knapp 6%. Die Freien Demokraten fielen unter die 5%-Marke. In Berlin gab es entsprechend unterschiedliche Reaktionen der Parteien, die Peter Mücke zusammenfasst.
Auch am Tag nach dem Wahldebakel tat sich CDU-Chefin Merkel immer noch schwer mit dem Namen der Bremer Spitzenkandidatin.
Wenn wir reden müssen, über die Themen reden und Frau Lühlmann kann sehr berichten, wie sie selber in Schulen war.
Rita Mohr-Lühlmann stand daneben und nickte sparsam. Auch Schulbesuche bei Jungwählern hatten nichts gebracht. 20,3%, selbst für Bremer Verhältnisse ein Debakel für die CDU, das für Merkel vor allem einen Grund hat.
Ich habe deutlich gemacht, dass die CDU natürlich mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein kann. Ich will von der bundespolitischen Seite sagen, dass sich mit Sicherheit gezeigt hat, dass wir gerade auch was die Energiepolitik anbelangt, in einem Diskussionsprozess ist, der in Kürze zu Entscheidungen führen wird.
Weniger eindeutig ging Merkel mit der Analyse von Parteifreunden um. Sie hatten gerade im Hinblick auf die Wahl in Bremen im September eine Großstadtstrategie der CDU angemahnt.
Das heißt aber jetzt nicht, dass wir irgendjemandem in irgendeiner Weise hinterherrennen, sondern wir müssen das aus unserer eigenen Programmatik heraus machen.
Im Willy-Brandt-Haus fühlt sich die SPD heute dagegen schon als die Großstadtpartei. Dort gelinge es, unterschiedliche Milieus anzusprechen, sagte Generalsekretärin Nahles.
Und dass es uns auch gelingt, in den Städten eine doch gute Kombination aus Wirtschaftskompetenz und sozialer Verantwortung zu vermitteln.
Einen Tag wollte man bei der SPD vergessen, dass man bundesweit nicht aus dem Umfragetief kommt, trotz aller Erfolge in den Ländern. Da schaute Nahles lieber auf die Bundesregierung.
Schwarz-Gelb, das ist das Zweite, was uns heute beschäftigt hat, ist im Abwärtsstrudel. Merkel führt die Union von einer Niederlage zur nächsten.
Noch besser war die Stimmung bei den Grünen.
Ja, es ist natürlich wirklich ein richtig schöner, guter Montag für uns heute. Wir haben ein wunderbares Ergebnis in dem Zwei-Städte-Land Bremen und Bremerhaven bekommen.
Frohlockte Grünen-Chefin Roth und trat dann doch ein bisschen auf die Euphoriebremse. Von Volkspartei oder einem grünen Kanzlerkandidaten wollte sie nichts wissen.
Jetzt geht's in Richtung Mecklenburg-Vorpommern am 4. September. Wir wollen den letzten Landtag, der noch nicht grün ergrünt ist, ergrünen.
Derweil ist die Farbe Gelb gestern aus der Bremer Bürgerschaft verschwunden. Verschwindend geringe 2,4% holte die FDP. Das hatte sich der neue Parteichef Rösler anders vorgestellt.
Das Ergebnis ist natürlich für die FDP enttäuschend, auch wenn es in der Sache für uns keine Überraschung gewesen ist. Vertrauen zurückzugewinnen, das geht nicht von heute auf morgen, aber es geht. Das heißt, es liegt noch ein langer Weg vor uns. Das war uns allen klar. Da kann man nicht erwarten, dass das alles, was man in den letzten anderthalb Jahren erlebt hat, dann in einer Woche völlig gedreht werden kann. Aber das war gesagt für uns keine Überraschung.
Eine böse Überraschung erlebten dagegen die Linken. Sie rutschten in Bremen unter 6%. Parteichefin Lötsch versuchte es positiv zu sehen.
Für uns besteht die Aufgabe, nach dieser Wahl, die einen Wiedereinzug garantiert hat in die Bürgerschaft, dafür zu sorgen, dass die Menschen, die in Bremen eine starke soziale Opposition wollen, einen Ansprechpartner haben.
Auf Bundesebene wollen die Linken weiter das Ziel erreichen, dass Rot-Grün ohne sie keine Mehrheit hat.
Hat das Wahlergebnis in Bremen und Bremerhaven eine Bedeutung auch für den Bund? Hören Sie den Kommentar Möchte des Tages von Dorothee Gerwald.
Bremen schreibt Geschichte. Eine Stadt, die kleiner ist als Köln und nur ein wenig größer als Hannover. Und doch wäre es falsch, das gestrige Wahlergebnis als rein kommunales Ereignis herunterzuspielen. Es ist für alle Parteien auch bundespolitisch ein Signal. Nicht, weil es 1:1 auf andere Wahlen übertragbar wäre, sondern weil sich hier ein Trend verstetigt. Die Grünen als neue Volkspartei, die allen anderen zu schaffen macht. Nach Baden-Württemberg, wo sie die SPD abhängten, gelang es ihnen in Bremen Bremen die CDU zu überrunden. Der Höhenflug der Grünen ist ungebremst. Kein Zweifel, sie werden im September erstmals auch in Mecklenburg-Vorpommern den Sprung in den Landtag schaffen. Sie werden bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin am Thron von Wovareit rütteln, die regierende SPD in Bedrängnis bringen. Selbst eine Prognose für Schleswig-Holstein fällt leicht. Zwar wird dort erst in einem Jahr gewählt, doch schon heute kann man sagen, für die Grünen wird es ein Erfolg. Die FDP indes muss zittern. Sie ist aus ihrer Glaubwürdigkeitskrise noch lange nicht heraus. Auch dieser Trend ist ungebrochen. Setzt er sich fort, wird die FDP als Mehrheitsbeschafferin überflüssig. Schwarze, Rote und Grüne teilten sich dann künftig das Feld. Drei größere bis mittelgroße Parteien, zu denen im Osten der Republik noch die Linke zählt. Doch auf Bundesebene wird auch sie zum Regieren nicht gebraucht. Mit Blick auf die Bundestagswahl in rund 2 Jahren ist all das kein gutes Omen für Schwarz-Gelb. Diese Koalition hat ihre Chance auf Wiederwahl weitgehend verspielt. Die FDP kämpft ums Überleben. Allenfalls Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot könnte Angela Merkel die Macht für 4 weitere Jahre sichern. Doch warum sollten SPD und Grüne das tun, wenn es für eine eigene Mehrheit reicht? Mit einem Sozialdemokraten oder einem Grünen als Kanzler, das ist noch nicht entschieden. In Umfragen liegt die SPD nur noch einen Hauch vorn. In Bremen verdankt die SPD ihren Sieg einem hohen Ansehen als Partei, ihrer Sachkompetenz und den herausragenden Sympathiewerten für Bürgermeister Börnsen. Davon kann die SPD im Bund nur träumen. Bis heute ist sie ohne Kandidat und ohne klaren Kurs. Da hat Sigmar Gabriel noch einiges zu leisten. Das Rennen für die Bundestagswahl bleibt also offen. Nur eines ist sicher, die Hoffnung der sogenannten etablierten Parteien, der grüne Zeitgeist sei eine vorübergehende Brise, hat sich in diesem Wahljahr endgültig erledigt. Die Grünen sind nicht länger kleiner Gegner oder Partner, sie bedrohen die Macht der Großen. Heute in den Ländern, morgen vielleicht im Bund.
Dorothee Gerwald kommentierte im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. In Berlin trat heute der sogenannte Stabilitätsrat zusammen, der die Finanzlage der Bundesländer mit einer Haushaltsnotlage prüft, also eine Art Finanz-TÜV ist. Anschließend wurden Berlin, Bremen, das Saarland und Schleswig-Holstein aufgefordert, ein striktes Sanierungsprogramm für 5 Jahre vorzulegen und umzusetzen. Zugleich müssen sie sich regelmäßigen Kontrollen ihrer Finanzen von außen unterwerfen. Aus Berlin dazu Arne Meyer.
Der Bundesfinanzminister hatte Wichtigeres zu tun, weil Wolfgang Schäuble zwar die Sitzung des Stabilitätsrates leiten konnte, im Anschluss daran aber an einem Gespräch mit Kanzlerin Merkel und Luxemburgs Premier Juncker teilnehmen musste, übernahm es der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Werner Gatzer, über die Ergebnisse des heutigen Treffens zu informieren.
Die Ergebnisse waren, dass bei den Ländern Bremen, Berlin, Saarland und Schleswig-Holstein eine drohende Haushaltsnotlage festzustellen ist.
Damit steht nun also mehr oder weniger schwarz auf weiß fest, was schon seit langem klar ist. Gerade die genannten Staaten sind besonders klamm. Zuvor hatte ein sogenannter Evaluationsausschuss, dem unter anderem Vertreter des Bundesfinanzministeriums sowie der Länder Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern angehören, entsprechende finanzielle Kennzahlen der betroffenen Länder geprüft. Zum Beispiel die Pro-Kopf-Verschuldung dort. Dieser Ausschuss ist es jetzt auch, der die Sanierungsprogramme von Berlin, Bremen, Schleswig-Holstein und vom Saarland prüfen wird. Sie müssen jetzt in den jeweiligen Staatskanzleien aufgestellt werden. Das skizzierte Bayerns Finanzminister Georg Fahren schon, der auch momentan der Finanzministerkonferenz vorsitzt.
Im nächsten Schritt, Mitte November, soll dann über die jeweiligen Sanierungsprogramme mit den betroffenen Ländern Beschluss gefasst werden. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist am Ende alles deshalb notwendig, damit wir ganz aktuell das nicht zustande kommen lassen, was uns momentan in Europa große Debatten beschert.
Deswegen sind mit diesem 5-Jahres-Plan auch Sanktionsmöglichkeiten verbunden. Über allem steht nämlich das Ziel der Schuldenbremse. Bis 2020 sollen die jährlichen Länderetats ohne eine Nettokreditaufnahme auskommen. Gelingt das Berlin, Bremen, Schleswig-Holstein und dem Saarland nicht, dann wäre eine Streichung bzw. Rückzahlung der sogenannten Konsolidierungsbeihilfe möglich, die die entsprechenden Länder bekommen. Georg Fahren schon.
Und weil wir diese Hilfsmaßnahme mit einer Gegenleistung verbunden haben, glauben wir, dass wir in der Arbeit des Stabilitätsrats auch sehr effektiv das Ziel bis zum Jahr 2020 alle Bundesländer in die Lage versetzen, zu versetzen, keine neuen Schulden aufnehmen zu müssen, auch erreichen.
Mit anderen Worten, keiner im Kreis der Finanzminister denkt momentan, dass diese Strafmaßnahme wirklich eines Tages greifen wird. Schleswig-Holsteins Finanzminister Rainer Wiegert etwa gab sich heute gelassen. Schließlich sei die Landesregierung bereits erste Konsolidierungsschritte gegangen.
Wir müssen ein Sanierungsprogramm für 5 Jahre vorlegen. Und davon sind die ersten beiden Jahre Bestandteil, also schon da. Insofern haben wir es da auch ein bisschen einfacher als die anderen Länder.
Was nicht bedeutet, dass Schleswig-Holstein in den Jahren danach nicht weiter sparen muss. Nur wo genau und in welchem Umfang, das ließ Wiegert heute offen. Offen ist auch, welche Ergebnisse das Gespräch Juncker-Merkel-Schäuble bringen wird, das zur Stunde im Bundeskanzleramt stattfindet. Klar ist, es wird um den Euro und wohl auch um Griechenland gehen. Regierungssprecher Steffen Seibert betonte allerdings im Vorfeld, es handele sich nur um einen Meinungsaustausch, über den die Bundesregierung im Anschluss daran nicht informieren wolle.
Wenn man jedes Mal danach vor die Presse gehen muss, bekommt die Sache eine Formalität, eine Notwendigkeit, sich auf irgendwelche Presseaussagen zu einigen, die solchen Meinungsaustausch einfach komplizierter machen. Und das ist nicht der Sinn der Sache.
Wir bleiben beim Problemfall Griechenland. In Athen beriet das Kabinett über weitere harte Sparmaßnahmen. Denn am vergangenen Freitag war Griechenland von der Ratingagentur Fitch erneut in den RAM-Status herabgestuft worden. Heute erreichten zum Beispiel Zinsen für 10-jährige Staatsanleihen des Landes einen neuen Rekordwert von 17%. Ulrich Pick über die geplanten Privatisierungen.
Mehr als 5 Stunden tagte der griechische Ministerrat und es gab nur ein Thema: dringende weitere Sparmaßnahmen. Denn, so sagte Ministerpräsident Yorgos Papandreou vorab, es stünden neue harte Schritte zur Sanierung des Landes unmittelbar bevor. Im Mittelpunkt der neuen Einsparmaßnahmen stehen Privatisierungen. Wie das Blatt Tovima auf seiner Internetseite berichtet, stehen an erster Stelle der Verkauf von Teilen der 2 großen Häfen des Landes in Thessaloniki und Piräus. Zudem soll ein Casino in der Nähe von Athen sowie weitere Aktien des Athener Flughafens verkauft werden. Hintergrund sind Informationen vom Wochenende, die besagen, dass Athen nur noch bis Mitte Juli Geld hat, um seine Verpflichtungen zu erfüllen und alle Löhne zu zahlen. Denn von Seiten der EU, des Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank hatte es geheißen, man werde Ende Juni erst dann grünes Licht geben für die nächste Tranche des Rettungspaketes in Höhe von 12 Milliarden Euro, wenn Griechenland weitere Sparanstrengungen unternehme. Vertreter der sogenannten Troika hatten nämlich letzte Woche festgestellt, dass Athen trotz Versprechungen noch keinen Verkauf von Staatseigentum und keine Privatisierung in die Wege geleitet hat. Obgleich sich die griechische Regierung bislang noch nicht offiziell dazu geäußert hat, war während der vergangenen Tage in den Medien des Landes ausführlich über mögliche Privatisierungen diskutiert worden. Der staatliche Besitz wird demnach auf eine Summe zwischen 280 und 350 Milliarden Euro geschätzt. Genaue Zahlen gibt es nicht, da die Eigentumsverhältnisse von zahlreichen Immobilien und Ländereien ungeklärt sind. Griechenland hatte erst vor 3 Jahren damit begonnen, einen landesweiten Kataster einzuführen und Eigentum zentral zu erfassen.
Die Europäische Union hat heute in Brüssel erneut Sanktionen gegen 4 Staaten verschärft. Darunter fällt auch Syrien. Präsident Bashar al-Assad und 9 seiner Gefolgsleute dürfen nicht mehr in die Europäische Union einreisen und ihr Vermögen wird eingefroren. Auch Bundesaußenminister Guido Westerwelle sprach sich klar dafür aus.
Wir sind eine Werteunion in Europa,
sagt Außenminister Guido Westerwelle.
Und als eine Werteunion können wir nicht zusehen, wenn in unserer unmittelbaren Nachbarschaft die Menschenrechte und die Freiheitsrechte von Bürgerinnen und Bürgern mit Gewalt unterdrückt werden.
Und deshalb hat die EU heute beschlossen, den Druck auf 3 Regime in ihrer Nachbarschaft zu erhöhen. Auf Syrien, Weißrussland und Libyen. Über Wochen hinweg hatte sich zunächst keine Mehrheit dafür gefunden, Syriens Machthaber Assad persönlich in die Zange zu nehmen. Auch Deutschland wollte ihm zunächst eine Brücke bauen.
Eine Brücke zurück in die Friedlichkeit und eine Brücke in Richtung Dialog. Diese Brücke hat Präsident Assad nicht betreten.
Im Gegenteil, Assads Sicherheitskräfte sollen, so berichten Menschenrechtsorganisationen, inzwischen 900 protestierende Syrer getötet haben. Heute beschlossen die 27 EU-Minister deshalb, auch Assad selbst auf die schwarze Liste zu setzen. Sein Vermögen wird nun eingefroren. In die EU darf er nicht mehr einreisen. 9 weitere Personen aus seinem Umfeld werden ebenfalls bestraft, sodass die Liste der in Syrien Betroffenen nun 23 Menschen umfasst. Schwedens Außenminister Carl Bildt begrüßte es besonders, dass auch der Druck auf das Regime des weißrussischen Diktators Lukaschenko verschärft wird. Weitere 13 seiner Unterstützer werden nun auf die schwarze Liste der EU gesetzt. In Minsk, das ja auf europäischem Boden liegt, haben wir weitere politische Prozesse und politische Urteile, die völlig inakzeptabel sind. Und das bedeutet, dass wir etwas tun müssen. Auch gegen das Gaddafi-Regime wurden weitere Strafen verhängt. So werden die Konten einer Fluggesellschaft und eines Vertrauten des Machthabers eingefroren. Ausgeweitet werden auch die Sanktionen gegen den Iran. Hier beschlossen die Außenminister, weitere 100 Unternehmen und 5 Personen zusätzlich auf ihre Liste zu nehmen. Die EU hofft, das Regime in Teheran so weit unter Druck zu setzen, dass es sein Atomprogramm aufgibt. Bewegung erwarten die Außenminister auch in den Verhandlungen im Nahen Osten. Sie fordern, dass die israelische Regierung und die Vertreter der Palästinenser möglichst bald und möglichst offen weiterverhandeln. US-Präsident Obama hatte vorige Woche vorgeschlagen, die Grenzen von 1967, vor dem Sechstagekrieg also, als Grundlage für die neuen Gespräche zu nehmen, was die EU schon lange fordert, so Chefdiplomatin Cathy Ashton. Wir glauben, dass das ein guter Ausgangspunkt ist. Wir glauben, dass es im Interesse von Israelis und Palästinensern liegt, diese Verhandlungen nun in Gang zu setzen. Viel Zeit bleibt nicht, glaubt Außenminister Westerwelle.
Das, was wir jetzt erleben, ist ein historisches Fenster. Und ein solches historisches Fenster kann sich sehr schnell auch wieder schließen.
Soweit der Bericht von Katrin Brandt aus Brüssel. Können die von der EU-Sanktion beschlossenen Sanktionen der Demokratiebewegung in Syrien helfen? Ulrich Leithold über die aktuelle Situation dort.
Dass Syriens Führung, die seit 2 Monaten auf den Protest schießen lässt, ihn isoliert und inhaftiert, jetzt nicht mehr in die EU reisen und Auslandsvermögen nutzen kann, ändert nicht die Misere der Menschen im Land. Assads Regime lebt schon 7 Jahre mit Sanktionen, seit Bush es auf die Achse des Bösen setzte. Millionenschwere Wirtschaftsbosse machen ihre Geschäfte trotzdem. Kehrseite der Medaille sind 7 Millionen Syrer, die unterhalb der Armutsgrenze mit weniger als $2 am Tag auskommen müssen. Protest gegen Sanktionen ist für Damaskus allenfalls ein Ritual. Wie letzte Woche, als die USA die Schraube ein wenig anzogen. Weiteres Kapitel einer Serie von Pressionen verschiedener US-Regierungen hieß da der lapidare Kommentar. Internetaktivisten melden oft nur Tausende, selten Zehntausende bei Demonstrationen. Selbst der nach 5 Jahren Haft freigelassene Menschenrechtsanwalt Al-Bunni räumt ein mögliches Scheitern des Aufstands ein. Doch werde man weiterkämpfen. Auch wenn man sich nicht durchsetzen könne, seien Veränderungen doch unausweichlich.
Es ist 18.47 Uhr, Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach ist Präsidentin des Bundes der Vertriebenen und zugleich Menschenrechtsbeauftragte der Unionsfraktion. In dieser Eigenschaft reiste sie nach Polen an ihren Geburtsort Rumia. Dort war sie am 25. Juli 1943 als Tochter eines deutschen Besatzungsoffiziers zur Welt gekommen. In Polen regt sich außer in rechtskonservativen Kreisen niemand mehr über den Besuch auf. Ludger Kacmierczak berichtet.
Noch vor ein paar Tagen wollte der Pfarrer von Gdynia, Erika Steinbach, den Zutritt zur Seemannskirche verweigern. Er überlegte es sich anders und ließ die CDU-Politikerin letztlich hinein, ohne ihr dabei Gesellschaft zu leisten. Die 67-Jährige konnte somit vor der Gedenktafel für die Opfer des Untergangs der Wilhelm Gustloff Blumen niederlegen. Eine Geste, die Erika Steinbach aus persönlichen Gründen sehr wichtig war.
Weil wir keinen Platz auf der Wilhelm Gustloff mehr bekommen haben. Meine Mutter hat damals noch bittere Tränen vergossen. Und das war der Grund, weshalb ich heute gerne alleine in der Kirche ein Dankgebet sprechen wollte, aber auch für die vielen Toten, die in der Ostsee versunken sind.
Der Gast aus Deutschland hatte noch mehr Blumen mitgebracht. Für die fast 13.000 Polen, die 1939 in den Wäldern von Piasnica unweit von Danzig hingerichtet worden waren. Mit dem Besuch der dortigen Gedenkstätte ging am Nachmittag eine Dienstreise zu Ende, bei der Erika Steinbach vor allem eins entgegengebracht wurde: Gleichgültigkeit. Der Pfarrer von Gdynia, die Bürgermeisterin ihres Geburtsortes Rumia, niemand wollte sich mit ihr treffen. Und Steinbach glaubt auch zu wissen, warum.
Weil ich Präsidentin des Bundes der Vertriebenen bin, wird ein Unterschied gemacht. Es ist ja auch der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker mit hohen Ehren empfangen worden, obwohl er am 1. September 1939 Polen mit überfallen hat als Soldat. Aber man hat ihm trotzdem den roten Teppich ausgerollt.
Ein gewagter Vergleich, wenn man bedenkt, wie sehr sich Richard von Weizsäcker für die Versöhnung zwischen Polen und Deutschen eingesetzt hat. Demgegenüber stehen die vielen Provokationen der vertriebenen Präsidentin Steinbach. Schon vor dem Kriegsausbruch hätten die Polen Polen gegen Deutschland mobil gemacht, hatte sie noch vor ein paar Monaten behauptet, ohne zu ergänzen, dass die Polen sich durch die deutschen Überfälle auf Tschechien und das benachbarte Memelland dazu gezwungen sahen. Doch anders als vor ein paar Jahren regt sich jenseits der Oder kaum noch jemand über solche historischen Halbwahrheiten auf. Die Bewohner von Rumia, wo Steinbach 1943 als Tochter eines Besatzungssoldaten das Licht der Welt erblickte, nahmen kaum Notiz vom Besuch der ungeliebten Dame. Ich weiß, dass sie aus Rumia kommt und mal für die Rückgabe von Eigentum gekämpft hat, aber das ist schon lange her. Wir sollten dieses Thema endlich ruhen lassen. Die Meinung über sie hier ist sicher eher negativ, aber eigentlich ist sie gar kein Thema für die Leute, eher für die Medien. Wir sind nicht froh über diesen Besuch, aber vielleicht wird es eine demütige Verbeugung vor den Polen. Vielleicht wird dieser Besuch sie zum Nachdenken anregen. Mit dem Auto ließ sich Erika Steinbach durch ihren Geburtsort fahren, auf der Suche nach den längst verschwundenen Spuren ihrer Vergangenheit. Zuvor hatte sie sich mit Mitgliedern der deutschen Minderheit in Danzig und Umgebung getroffen. Es ging um die Situation der deutschstämmigen Bevölkerung in der Region. Offiziell war Steinbach nämlich als Menschenrechtsbeauftragte der CDU-CSU-Fraktion nach Polen gereist. Warum bleibt unklar, denn über ihre Situation in Polen hat sich die deutsche Minderheit bislang nie beklagt.
Im US-Bundesstaat Missouri sind bei einem verheerenden Tornado mindestens 89 Menschen ums Leben gekommen. Die Behörden befürchten ein Ansteigen der Opferzahl. Noch gelten viele Personen als vermisst. Die Ausläufer neuer Stürme bringen weitere schwere Regenfälle und Hagel. Ralf Siener mit den Einzelheiten.
Die Katastrophe ist noch lange nicht überstanden. Die tornadoverwüstete Kleinstadt Joplin im US-Bundesstaat Missouri wird zurzeit von neuen Stürmen heimgesucht. Jesus hört man Menschen verzweifelt auf den Mitschnitten der Handygespräche rufen, als der Monstertornado gestern gegen 17.45 Uhr Ortszeit mit Spitzengeschwindigkeiten von über 300 Stundenkilometern auf das Stadtzentrum von Joplin trifft. Wir sind in Sicherheit, ruft ein Mann, der sich in letzter Sekunde mit seiner Familie in einen Supermarkt gerettet hat. Innerhalb von 60 Sekunden sei sein 170 Quadratmeter Haus von dem Tornado weggerissen worden, sagt der geistliche CJ Campbell aus Joplin, dem US-Nachrichtensender CNN. Er und seine Schwester hatten Angst, durch den Schornstein buchstäblich herausgesaugt zu werden. Dieser Monstertornado klang, als ob 50 riesige LKW voll beladen mit über 100 Stundenkilometern direkt vor unserer Haustür vorbeigerast wären, sagt der Geistliche.
Fully laden, going about 70 miles an hour, about 10 feet outside.
Der Hurrikan kam mit Regen und Hagel. Rund 20 Minuten Vorwarnzeit seien ihm geblieben, betont Stadtdirektor Mike Rohr.
We had approximately 20 minutes before the first report of a tornado strike.
Mit Sirenen habe man die Einwohner von Joplin gewarnt.
Turned on the sirens at that time.
Doch die Menschen hatten kaum eine Chance, sich in Sicherheit zu bringen. Das siebenstöckige Regionalkrankenhaus St. John's Medical Center wurde so massiv beschädigt, dass nicht klar ist, ob es abgerissen werden muss.
The hospital you see behind you, we have evacuated. There is no patients in.
Das Hospital hier, da mussten alle Patienten evakuiert werden, da ist niemand mehr drin, so Stadtdirektor Mike Rohr. Zahlreiche Patienten wurden durch zersplitterte Fensterscheiben verletzt. Der Rettungshubschrauber des Krankenhauses ist nur noch ein Metallwrack. Der Parkplatz sieht aus wie ein Schrottplatz. Autos wurden bis zu 100 Kilometer weit durch die Luft geschleudert, 20 Tonnen schwere LKW auf die Seite gedrückt. Der Sturm habe eine rund 10 Kilometer lange und 800 Meter breite Schneise der Verwüstung quer durch das Zentrum von Joplin geschlagen und die Stadt geteilt, sagt Stadtdirektor Mark Rohr. Das stelle die Helfer vor erhebliche Probleme. 2000 Häuser hat der Tornado verwüstet oder schlecht weggeweht. 89 Tote wurden bisher gezählt. Doch die genaue Zahl der Opfer kennt noch niemand.
No, there's no way to know that right now.
Rettungsmannschaften durchkämmen die verwüsteten Ortschaften nach Verschütteten. Zehntausende sind ohne Strom und Telefon.
Zurück ins Inland. Auf ein wichtiges Stromkabel am Berliner S-Bahnhof Ostkreuz wurde heute ein Brandanschlag verübt, der vermutlich einen linksextremistischen Hintergrund hat. Der Bahnverkehr im östlichen Teil Berlin sowie in Brandenburg kam teilweise zum Erliegen. Auch der Regional- und Fernverkehr sowie die Website der Bahn und ein Handynetz waren betroffen. Informationen von Henrik Schröder.
Mittlerweile geht die Polizei von Brandstiftung aus. Sie fand an der Feuerstelle am Verkehrsknotenpunkt Ostkreuz die Reste eines Brandbeschleunigers. Im Internet ist derweil ein Bekennerschreiben gefunden worden, welches einen linksextremistischen Hintergrund vermuten lässt. Das Landeskriminalamt prüft jetzt die Echtheit des Bekennerschreibens. Passanten hatten das Feuer am Morgen gegen 3 Uhr bemerkt. Gebrannt hatte eine ca. 1 Meter breite Kabelbrücke, auf der Strom-, Kommunikations- und Datenkabel der Bahn und der S-Bahn verliefen. Die Folge waren Ausfälle des Zugfahrstroms, der Signale, der Lautsprecheranlagen und Anzeigen. Der S-Bahn-Verkehr im Ostteil Berlins kam dadurch großflächig zum Erliegen. Regionalzüge fuhren mit erheblichen Verspätungen oder gar nicht. Auch einige Fernzüge fuhren extrem verspätet. Zahlreiche Pendler standen am Morgen ohne Informationen vor leeren Gleisen. Viele Fahrgäste stiegen auf U-Bahnen, Busse oder Straßenbahnen um, die dementsprechend teils dramatisch überfüllt waren. Viele kamen zu spät zur Arbeit und waren spürbar genervt.
Der Zug fährt nur eine Station, der nächste fährt wieder nur eine Station.
Wir sind halt früh mit dem Auto dann gefahren, ja, weil ich muss eigentlich um 6 auf Arbeit sein und es fuhr nichts und ja. Eigentlich muss ich jetzt zur Schule, aber ich glaube, ich nehme doch lieber den Weg nach Hause, weil bis ich da irgendwann ankomme, keine Ahnung.
Plan B ist jetzt vom Nachbargleis hier Gleis 6 zu fahren und dann bin ich Alexanderplatz, wenn ich Glück habe.
Eigentlich lasse ich mich davon nicht runterziehen, bringt ja nichts, wenn ich jetzt den ganzen Tag mit schlechter Laune durch die Gegend laufe. Aber nervig ist es trotzdem, ja. Aber ich, da kann die S-Bahn ja auch nichts dafür, wenn da irgendein Kabel durchbrennt.
Wann der Schaden behoben werden kann und die Züge wieder normal fahren, konnte die Bahn am frühen Montagabend noch nicht sagen. Man arbeite mit Hochdruck an der Reparatur der beschädigten Leitungen, so ein Bahnsprecher. Die Berliner sollten sich aber vorsichtshalber auch am Dienstag auf Einschränkungen einstellen. Grund für die oberirdische Führung der offensichtlich so wichtigen Kabel sind umfangreiche Baumaßnahmen rund um den Bahnhof Ostkreuz.
Der Darmkeim EHEC hat in den letzten Tagen Dutzende Personen in Deutschland infiziert. Er löst starke Durchfallerscheinungen aus. Betroffen sind überwiegend Erwachsene in Norddeutschland. Katja Keppner berichtet.
Wer sich die Entwicklung der Fallzahlen ansieht, könnte vermuten, die EHEC-Bakterien überrollten Norddeutschland wie eine Lawine. Am Wochenende waren es nur einzelne Patienten, mittlerweile sind es hunderte von Verdachtsfällen. Schleswig-Holstein meldet bereits 90 Erkrankte, die über blutige Durchfälle klagen. Hamburg spricht von 40 Patienten, von denen bei 13 die Nieren bereits angegriffen seien. 67 Erkrankungen wurden bislang in Niedersachsen registriert. Allein Bremen spricht von 50 Verdachtsfällen. In Mecklenburg-Vorpommern sind es 4 bestätigte EHEC-Erkrankungen. Das Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen spricht von derzeit 7 Personen, bei denen der Verdacht einer Erkrankung vorliege. Tendenz in allen Bundesländern steigend. Und alle Altersgruppen sind betroffen. Die jüngsten Patienten sind 9, der älteste 81 Jahre alt. Matthias Stoll, Virenexperte an der Medizinischen Hochschule Hannover, erklärt, Escherichia coli gehört zur Gruppe der E. coli-Bakterien, die im Grunde ganz gewöhnliche Bewohner unseres Darms sind. Aber
die Besonderheit von EHEC ist, dass dies ein etwas unangenehmerer Vertreter ist, der ein Gift, ein Toxin bildet, was eben direkt zu diesem Durchfall führen kann und als eine Folge dieses Durchfalls bei einem Teil der davon Betroffenen eben leider auch zu einer Schädigung der Nieren führt und zu einem Zerfall von Blutzellen.
So ist die schlimmste Folge Nierenversagen. Wenn das Bakterium frühzeitig erkannt wird, können die Beschwerden durch Infusion gelindert werden. Die Quelle des Erregers ist noch nicht klar. Mittlerweile schließen die Behörden aber Rohmilch und tierische Produkte aus. Die niedersächsische Gesundheitsministerin Özkan.
Das Robert-Koch-Institut hat seine Befragung am Freitag begonnen in Hamburg und konnte als Zwischenmeldung uns mitteilen, dass es hier höchstwahrscheinlich um Gemüse handelt. Man hat die anderen Dinge ausscheiden können aufgrund der Erkenntnisse aus den Befragungen.
Die Behörden gehen daher davon aus, dass sich das Lebensmittel im Handel befinden muss. Doch Ministerin Özkan warnt vor Panikmache.
Entscheidend ist, dass deutlich wird, dieser Erreger wird nicht über die Luft übertragen, sondern kann nur in Kontakt mit eben Stuhl sich infizieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, hier nicht Panik zu schüren, sondern eben ganz gezielt zu gucken und aufzupassen.
Auch Matthias Stoll schließt sich diesem Rat an. Ruhig bleiben und vorbeugen.
Das ist jetzt bisher weit davon entfernt, eine Massenepidemie zu sein, sondern wir sollten abwarten. Meistens geschieht das innerhalb weniger Tage, dass die Behörden uns sagen können, worauf wir achten müssen, beziehungsweise die Quelle trockenlegen.
Soweit das Echo des Tages. Es ist im Internet verfügbar, wie immer unter wdr5.de oder unter ndr.de/info. Noch einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.